Radio Paradiso mehr als Jahr und Amen mit Günther Mahler und heute Abend wieder mit einem Thema aus dem Krankenhaus, in diesem Fall aus dem Immanuel-Klinikum Bernau-Herzzentrum Brandenburg. Und bei mir ist der Chefarzt der Anästhesie, Dr. Georg Fritz. Schönen guten Abend, Herr Fritz.
Guten Abend, Herr Mahler.
Herr Fritz, wir sprechen heute Abend mal über ein Thema, das Sie natürlich sehr stark herausfordert. Sie haben Schwerkranke bei sich, Sie haben oft Grenzsituationen, Sie haben dann mit Patienten und Angehörigen umzugehen. Ist das vielleicht der schwerere Teil Ihrer Arbeit?
Zum einen ist das sicherlich ein schwerer Teil, ein sehr anspruchsvoller Teil. Zum anderen ist die Begegnung mit dem Menschen natürlich eine urärztliche Aufgabe und wirft einem natürlich auch immer wieder auf das eigene Menschsein und auf die eigentliche ärztliche Aufgabe zurück.
Nun gibt es ja verschiedene Ärzte, die einen sagen schonungslos, wie es ist und halten es auch für ihre Aufgabe. Die anderen versuchen das ein bisschen sensibler einzuführen. Und dann gibt es manche Patienten, die sagen, ich möchte aber lieber, dass ich immer ganz genau gesagt kriege, was Sache ist. Gibt es da einen Königsweg zwischendurch oder wie handhaben Sie das?
Oberstes Gebot ist immer die Wahrheit, ist die Aufrichtigkeit. Und dann gibt es im Gespräch immer zwei Personen, der etwas wissen will und der etwas sagt. Und diese Rollen werden im Gespräch auch vertauscht. Auch ich möchte etwas wissen vom Patienten und der Patient möchte etwas von mir wissen. Und da bin ich in der Pflicht, dann auch auszuloten, wer sitzt hier vor mir, wer liegt vor mir in diesem Krankenbett, welche Nöte werden da auch geäußert. Und dann geht es immer natürlich um die Vermittlung medizinischer Informationen, aber es geht auch darum zu erfassen, was will der Patient mir denn auch wirklich jetzt sagen und was will er von mir wissen. Das ist also eine sehr vielschichtige und facettenreiche Situation, in der ich mich als Arzt wiederfinde.
Muss ein Arzt auch gleichzeitig Seelsorger, Psychologe und was weiß ich noch alles sein oder sind Sie nicht in erster Linie einfach der Arzt?
Ich bin von meiner Ausbildung, von meiner Berufung her bin ich Arzt. Aber wie schon angedeutet, die Situation ist facettenreich. Und da ist sicherlich immer etwas Seelsorgerliches dabei. Da ist immer wieder auch Psychologie, Einfühlungsvermögen, Empathie gefordert. Und insofern haben Sie natürlich recht, Herr Mahler. Es ist immer wieder auch alles von allem etwas dabei.
Das Immanuel-Klinikum Herzzentrum Brandenburg ist ja nun ein konfessionelles Krankenhaus, wo auch solche Fragen vielleicht mehr eine Rolle spielen als anderswo. Oder ist das eigentlich überall gleich?
Unsere Patienten unterscheiden sich nicht von Patienten anderer Krankenhäuser. Es kann sein, dass der eine oder andere Patient unser Haus ganz bewusst wählt, weil da Immanuel draufsteht. Aber insgesamt unterscheiden sich unsere Patienten in ihrem Anspruch an den Arzt, an die Pflege, an die Psychologie, an die Seelsorge nicht von denen anderer Häuser. Wir haben aber natürlich unsere speziellen Angebote, die vielleicht dann noch etwas nuancierter sind als in nicht konfessionellen Krankenhäusern. Das empfinden wir auch von pflegerischer und ärztlicher Seite auch als unterstützend.
Sie sind nicht allein gekommen heute, Sie haben noch jemand mitgebracht, nämlich Katrin Wernicke, die leitende Schwester für die Intensivmedizin, für die Palliativmedizin, für die Anästhesie. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen auf Ihrer Station ständig mit solchen Dingen zu tun. Da fragt sich natürlich die Hörerin, der Hörer gleich, wie kann man sowas ertragen und auch immer wieder wegstecken?
Wie halten wir das aus, indem wir professionell die Besucher der schwerstkranken Patienten an einer Besuchertür empfangen und sie erstmal in einen entsprechenden Besucherraum führen, uns vorstellen und die entsprechende Pflegekraft dann den Angehörigen zu den Liebsten, zu Mutti, Vati, Oma, Opa begleiten. Im Vorfeld gibt es den Hinweis für den verantwortlichen Arzt, dass die Angehörigen jetzt sozusagen eingetroffen sind und alle Angehörigen werden dann auch mit der speziellen Situation in Bezug auf Medizintechnik, auf die Erkrankung von Seiten des Arztes und der Pflege eingewiesen, hingewiesen. Wir weisen darauf hin, dass es erlaubt ist, am Bett die Hand zu halten, Fotos mitzubringen, beliebte Speisen und Getränke, sofern der Patient in der Lage ist, das auch zu sich zu nehmen, um einfach auch gewisse Rituale zu pflegen und Angebote zu schaffen.
Man stellt sich das ja so vor auf der Intensivstation und davor fürchten sich viele Menschen. Man kommt dahin in einen Maschinenpark und irgendwo liegt dann mein Angehöriger im Bett, ist vielleicht auch gar nicht ansprechbar und dann bin ich erstmal hilflos und überfordert mit der Situation. Sie versuchen das so abzufangen, das finde ich sehr, sehr menschlich, sympathisch, das einfach so zu tun. ist es denn nicht manchmal auch schwierig, mit den Angehörigen umzugehen, die ja wahrscheinlich auch sagen, machen Sie das hier alles richtig und tun Sie auch genug für meinen Papa oder wen auch immer?
Natürlich gibt es viele Fragen, wenn es Geräte gibt, die alarmieren, wie eine Spritzenpumpe oder ein Beatmungsgerät. Aber Besucher sind in den Patientenzimmern bei uns nie alleine. Es ist immer ein Arzt zugegen oder eine Fachkrankenschwester, sodass wir da immer Rede und Antwort stehen können, beziehungsweise sind ja geschult auf diese Geräte und können dadurch auch verhindern, dass es keine Alarme gibt, beziehungsweise die Geräte uns die Alarme anzeigen, wenn eine Situation entsteht, wo ein Handlungsbedarf sich daraus entwickelt. Und dann sind wir natürlich Gewehr bei Fuß, um dort fachkompetent zu handeln.
Ich stelle mir das jetzt im normalen Krankenhausalltag ein bisschen schwierig vor. Das geht sicherlich nicht 24 Stunden am Tag und auch mit allen gleichzeitig. Da müssen Sie ja wahrscheinlich Ihre Kräfte auch ein bisschen einteilen.
Unsere Mitarbeitergruppe ist riesengroß. Wir sind im Ärzte- und Pflegedienst, ich sag mal, um die 80 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind rund um die Uhr da im Früh-, Spät- und Nachtdienst und haben kompetente Mitarbeiter vor Ort in Form der Oberärzte, der Schichtleitungen, sodass da eine gute Kontinuität an kompetenten Kräften rund um die Uhr vorhanden ist.
Nun sind Sie die erste leitende Schwester, der ich begegne, die nicht über Personalmangel und solche Dinge schimpft. Sie haben einen guten Schlüssel offensichtlich, das kann man leisten.
Wir haben einen sehr guten Pflegeschlüssel, das heißt, wir haben den Pflegeschlüssel eine Pflegekraft für 2 bis 3 Patienten. Natürlich muss man sagen, dass es bundesweit einen Pflegekräftemangel gibt und wir sind stets dabei, durch Werbung, durch Veranstaltungen neue Mitarbeiter zu rekrutieren und halten auch die Qualitätsvorgaben ein, dass eine bestimmte Anzahl an fachqualifizierten Mitarbeitern vor Ort sein muss, um dieses Patientengut an herzchirurgischen Patienten, kardiologischen, internistischen, chirurgischen Patienten zu betreuen. Aber wir sind natürlich auch für alle Bewerbungen offen und freuen uns, wenn wir mit diesem Interview natürlich ein neues Interesse geweckt haben.
Hat ja neulich schon mal richtig gut geklappt, als Ihre Pflegedienstleiterin Frau Pilz hier war. Danach kamen ein paar Bewerbungen, hat uns gemeinsam sehr gefreut. Ich glaube auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Ohr ganz schön wach sind und ich hoffe da mit Ihnen, dass sich auch da etwas tun wird. Herr Dr. Fritz, Menschen, die in eine solche Situation kommen, die, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind erstmal voller Angst. Sie haben Angst vor allem Möglichen, sie haben auch Angst vor Schmerzen. Nun sagt man immer wieder, Schmerzen müssen eigentlich nicht unbedingt sein. Man kann Schmerz relativ stark auch runterfahren und gucken, wie man damit umgeht. Meine Frau, die auch Krankenschwester, sagt immer zu ihren Patienten, sie müssen keine Schmerzen haben. Wir können dafür sorgen, dass das nicht so ist. Ist das richtig? Geht das schmerzfrei im Krankenhaus? Ich glaube, offen gestanden, nicht ganz.
Es gibt, Herr Mahler, die Initiative, das schmerzfreie Krankenhaus. Aber das ist natürlich eine eher plakative Beschreibung eines Zieles. Solange es Menschen gibt, wird es auch Schmerzen geben. Wir sprechen jetzt über körperliche Schmerzen. Und unser Ziel muss sein, dass die Patienten bei uns möglichst wenig Schmerzen haben. Und das hat ganz einfache physiologische Gründe. Der Patient, der Schmerzen hat, ist in einer Stresssituation. Wir wissen, dass Patienten mit starken Schmerzen häufige Wundheilungsstörungen haben, infektiöse Komplikationen, Schlafstörungen, Störungen des Magen-Darm-Traktes und so weiter. Diese Liste ließe sich beliebig weit fortsetzen. Insofern ist neben dem rein menschlichen Aspekt, der uns verpflichtet zur Schmerztherapie, der medizinische Grund ganz klar vorhanden. Wir müssen eine effektive Schmerztherapie betreiben und da gibt es in der Tat zahlreiche hocheffektive Schmerztherapieverfahren im Krankenhaus.
Viele Leute, die eigentlich dringend eine Behandlung bedürfen, gehen ja gerade deswegen nicht hin, weil sie sagen, ich habe Angst vor Schmerzen, ich habe Angst, was da mit mir geschieht. Sie versuchen das ja auch immer recht transparent zu machen, zum Beispiel am Tag des Herzzentrums, dass also ganz klar wird, das und das wird gemacht und so sieht das aus. Und dann machen Sie wahrscheinlich die Erfahrung, dass dann auch Patienten besser damit umgehen können, mit dem, was sie erwartet.
Wir versuchen da immer eine ganz klare und offene Kommunikation mit den Patienten und mit den Angehörigen zu pflegen. Das beginnt schon, wenn die Patienten zu uns ins Krankenhaus kommen. Wir bleiben beim Thema Schmerz. Im Rahmen der Aufnahmeprozedur erhalten die Patienten von uns schon einen Schmerzflyer. Wir erklären die Notwendigkeit einer effektiven Schmerztherapie. Wir erklären dem Patienten, wie wichtig seine Mitarbeit ist, den Schmerz uns mitzuteilen auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist kein Schmerz, 10 ist der maximal vorstellbare Schmerz. Finger in die Tür, Tür zuschlagen, das ist 10.
Autotür, besser.
Keine Automarken jetzt. Und das Ziel ist ganz klar, Schmerzniveau nicht über 3. Das sind eigentlich so ganz simple Informationen, unserer Sicht simpel natürlich. Wir sehen immer, wie der Patient das immer nochmal und nochmal und nochmal erklären müssen. Und der Schmerz wird bei uns im Krankenhaus, wie auch in den meisten Krankenhäusern Deutschlands, auch erfasst, so wie der Blutdruck, wie die Herzfrequenz, wie die Temperatur. Bei jeder Visite, pflegerischer Visite, ärztlicher Visite, wird der Schmerz erfragt und dokumentiert in der Krankenakte.
Nun ist es aber auch so, dass auch bei der besten Behandlung und Therapie es tatsächlich so ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Menschen ja auch versterben in ihrem Haus. Kommt der Chefarzt der Anästhesie da manchmal auch an seine Grenzen, wenn er dann vor den Angehörigen steht und ihnen sensibel beibringt, was gerade geschehen ist?
Der ärztliche Beruf bringt es unweigerlich mit sich, immer wieder an eigene Grenzen zu stoßen und auf seine eigenen Grenzen gestoßen zu werden. Und das ist nicht notwendigerweise immer dann, wenn es um Leben und Tod geht. Da gibt es zahlreiche andere Situationen, auch im Krankenhaus, die uns an unsere eigenen Grenzen führt. In dieser speziellen Situation Tod ist zu sagen, das wird ja sehr unterschiedlich erlebt und sind ganz unterschiedliche Situationen. Tod kann eine Erlösung sein, so wird das auch immer wieder wahrgenommen, nach einem langen Krankheitsprozess zum Beispiel von den Hinterbliebenen, der Familie, auch vom Patienten selbst, wenn er weiß, ich bin jetzt am Ende meines Weges angelangt. Tod kann aber auch etwas sehr Grausames, Unerwartetes sein, was uns hilflos zurücklässt.
Ich bin ja nun bekennender Tatortgucker und gucke viele Sachen, auch Dokumentation oder auch besonders aufmerksam, wenn solche Katastrophen berichtet werden, wie neulich der Flugzeugabsturz. Da habe ich wieder ganz viele Notfallseelsorger gesehen, auch interviewt damals übrigens in der Woche. Sonst in den normalen Fernsehserien und so kommen sie nicht so stark vor, habe ich den Eindruck. Ist es denn eigentlich üblich zu sagen, Sie haben ja nun auch Seelsorger im Haus? Wenn gewünscht wird, ist auch immer jemand da. Von dieser Fraktion meine ich.
Ist immer jemand da? Wir haben entsprechende Telefonnummern, wir haben Anwesenheitszeiten und wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir immer einen Seelsorger rufbereit und auch innerlich bereit an unserer Seite haben.
Wie ist das denn mit den vielen verschiedenen Religionen und Konfessionen? Kriegt man da ein Problem, wenn man vielleicht mal einen Imam rufen müsste? Oder ich weiß es ja nicht, wie es so in der Praxis aussieht.
Nun, wir befragen unsere Patienten schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus nach ihrer Konfession. Und wir befragen unsere Patienten auch, ob sie seelsorgerlichen Beistand wünschen. Wir befragen sie insbesondere auch dann, wenn es dann zu kritischen Situationen kommt, zum Beispiel in unserem originären Arbeitsbereich der Intensivmedizin. Und wenn wir sehen, das wird sehr schwierig, wenn wir auch Bedürfnisse spüren, bieten wir das an und das ist unabhängig von Konfession.
Und ich hatte gerade angekündigt, gleich mit Schwester Katrin Wernicke zu sprechen, aber Herr Fritz hat protestiert und gesagt, zu dem Thema darf ein Patient in einem Krankenhaus auch sterben oder wird er davon vom Arzt gehindert, weil er für das Leben und nicht für den Tod da ist. Da wollte er unbedingt was sagen, Herr Dr. Fritz. Was brennt ihn da unter den Nägeln?
Unbedingt. Wir befinden uns in einer ganz aktuellen und einer hochbrisanten Debatte, wenn es darum geht, mein Tod gehört mir, wenn es darum geht, dürfen wir leben, müssen wir Leben beenden. Und wir Ärzte haben ja da eine klare Position. Sie haben den Präsidenten der Bundesärztekammer angeführt und unsere Berufsordnung ist da auch ganz klar. Selbstverständlich kann man sterben. Wir müssen alle irgendwann mal sterben. Und unsere originäre ärztliche Aufgabe diesbezüglich ist, unseren Patienten zu begleiten bis zu seinem Tode. Aber unsere Aufgabe besteht nicht darin, um jeden Preis das Leben zu verlängern. Frau Wernicke und ich, wir finden uns immer wieder in Situationen, wo wir dann mit Angehörigen sprechen, und das ist ja unser Thema heute Abend, Herr Mahler, und sagen den Angehörigen, der Punkt ist jetzt gekommen, wo wir pflegerisch, medizinisch keinen Ansatz mehr sehen, der Erkrankung eine entscheidende Wendung zu geben. Und all das, was jetzt noch kommen wird, ist der Tod. Das heißt, wir müssen unseren Behandlungsauftrag hinterfragen und unseren Behandlungsauftrag auch ändern. Der Behandlungsauftrag zu heilen, also der kurative Ansatz, wandelt sich dann in den Behandlungsauftrag beizustehen, Palliation. Begleitung zum Sterben.
Genau, über die Palliativmedizin möchte ich nachher tatsächlich nur mit Katrin Wernicke sprechen, aber an Sie trotzdem noch eine Frage. Ich weiß allerdings, dass in der Ärzteschaft die Frage nach der Assistenz im Sterbeprozess nicht so eindeutig beantwortet wird. Da gibt es auch Prozentzahlen, die kann man erheben. Was sagen Sie denn dazu? In jedem Fall zu sagen, also assistiert vom Arzt, findet sowas nicht statt.
Herr Mahler, das ist in der Tat ein Punkt, der auch in der Ärzteschaft diskutiert wird. Ist es dem Arzt erlaubt, dem Patienten zu assistieren im Suizid? Assistierter Suizid ist hier das Schlagwort. Darf ich meinem Patienten den Todescocktail überreichen oder darf ich ihm auf seinen Wunsch das tödliche Medikament verabreichen? Das ist eine in der Tat hochbrisante und aktuelle Diskussion, der wir uns auch innerhalb der Ärzteschaft stellen. Die Mehrheit der deutschen Ärzte befinden sich diesbezüglich innerhalb dessen, was auch die Berufsordnung bislang auch vorschreibt, die wir uns selbst auferlegt haben. Wir sind eine freie, verfasste Ärzteschaft. Und wir sagen, das ist uns nicht erlaubt.
Frau Wernicke, wenn ich Sie mal nochmal zu dem Thema fragen darf, ich konstruiere mal ein kleines Fallbeispiel, das aber echt ist. Meine Schwiegermutter ist 88 und schwer dement und ist im Pflegeheim und hat eine Patientenverfügung und es ist eigentlich alles sehr gut geregelt. Nun ist es schon zweimal vorgekommen, dass sie tatsächlich das Atmen eingestellt hat und ganz friedlich auf dem Stuhl saß und natürlich kam sofort das volle Besteck mit Notarzt und gib ihm trotz Patientenverfügung. Da habe ich den Eindruck gewonnen, es ist einfach auch für das Pflegepersonal sehr schwierig, weil sie die Erfahrung sicherlich auch schon mal gemacht haben, wenn sie in einem solchen Fall nichts unternehmen, dass sie hinterher eine Klage am Hals haben. Sie sind ja in einer ganz schwierigen Situation als Pflegende.
Das sehe ich nicht so, denn ich sage mal, eindeutig ist die Aufgabe des Arztes zu entscheiden, natürlich zusammen mit den Angehörigen, mit den Patienten, sofern sie dazu noch in der Lage sind, eine weitere Therapie fortzusetzen oder entsprechend,
umzuswitchen, wie es Herr Dr. Fritz gerade gesagt hat, kurativ auf palliativ?
Genau, abzustimmen. Das heißt, die Pflege ist in der lukrativen Situation, auf diese Dinge so zu reagieren und diese Dinge gemeinschaftlich mit den Angehörigen, natürlich mit den Patienten und den Ärzten umzusetzen. Und deswegen finde ich nicht, dass Pflege da in einer grenzwertigen Situation ist.
Man muss es vorher gut absprechen, richtig. Dafür gibt es ja auch diese richtig. Dinge. Nun haben wir gerade über Palliativmedizin gesprochen, das ist ja eine Geschichte, die noch gar nicht so schrecklich alt ist, wenn ich es richtig verfolgt habe, dass man sagt, es gibt tatsächlich dann die Möglichkeit, nur noch eine Schmerztherapie zu machen, es hat aber nicht mehr den Ansatz, dass man hier vielleicht noch eine Wende herbeiführen könnte. Wie hat sich denn die Palliativmedizin in den letzten Jahren entwickelt? Wie haben Sie das erlebt?
Erlebt in dem, was ich vorangestellt habe, indem es da genaue Abstimmungen zwischen dem Patientenangehörigen und dem ärztlichen Dienst gibt und die Palliation dann so umgesetzt wird, dass ein Patient ausreichend Flüssigkeit kriegt, ausreichend Wärme erhält, ernährt wird, keine Schmerzen hat. Und das sind unsere pflegerischen Hauptaufgaben. Patienten werden gelagert. Es wird entsprechende Musik gespielt, die zum Beispiel von Angehörigen abgegeben wird. Das beinhaltet dann diese Betreuung in dieser Phase.
Sie haben öfter Situationen, dass dann Angehörige kommen auf ihre Intensivstation und sie dann mit ihnen diskutieren, was jetzt die nächsten richtigen Schritte sind. Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten, was für einen Spielraum? Ich meine, Angehörige können natürlich auch ihre Meinung äußern, aber sie haben ja zunächst mal einen Auftrag, den sie am Patienten erfüllen müssen. Gibt es da öfter Konflikte?
Herr Mahler, wir verweisen als erstes auf das Arztgespräch, aber natürlich aus pflegerischer Sicht sind wir Fachpflegekräfte durchaus in der Lage, wie gesagt, aus pflegerischer Sicht Dinge dort zu beschreiben und zu benennen. Und daraus kann natürlich entstehen, dass man auch sich darüber äußert, hat der Patient einen stabilen Kreislauf, holt er ausreichend gut Luft, wird er ausreichend ernährt. Wir lagern die Patienten in Spezialbetten, das heißt durch eine Luftstromtherapie-Matratze verhindern wir sozusagen Dekubitalgeschwüre beziehungsweise können sie damit auch therapieren. Und das sind Dinge wie Mundpflege, Gerüche, die wir den Patienten anbieten können und darüber natürlich im Austausch mit den Angehörigen stehen und uns da auch Hilfe erbeten und hoffen, dass wir in unserem pflegerischen Alltag dort auch Unterstützung widerfahren.
Herr Dr. Fritz, wir konstruieren mal einen Fall. Da kommt also ein Patient zu Ihnen, der wurde reanimiert, aber man weiß nicht so ganz genau, wie lange ist das Gehirn schon unversorgt geblieben mit Sauerstoff und die Angehörigen sagen dann, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit ihm und wäre es nicht besser, wir unterlassen da eine Therapie und Patientenverfügung haben wir auch dafür. Wie gehen Sie denn dann damit um, mit diesem, ich sag mal, Begehren der Angehörigen, jetzt etwas Gutes für Ihren Liebsten da zu tun? Vermeintlich.
Also wir finden das immer sehr, sehr hilfreich, wenn eine Patientenverfügung vorliegt. Das hilft uns und wir plädieren sehr dafür und ermuntern alle Menschen, Patientenverfügungen zu verfassen. Das hilft. Die entscheidende Frage ist dann aber in der konkreten Situation, ist die jetzt hier anwendbar? Kein Mensch will mit einem schweren Hirnschaden aus so einer Situation herausgehen. Keine Familie möchte das ihrem Liebsten zumuten, der vorher aktiv im Leben stand, jetzt in einem vegetativen Zustand oder wie man immer das auch nennen mag, dann die letzten ihm verbleibenden Lebensjahre in einer Pflegeeinrichtung zu verbringen. Das ist eine schwere Bürde für die Angehörigen. Und dann geht es darum, abzuschätzen, eine Prognose zu erstellen, die am Anfang natürlich noch sehr unsicher sein muss, notwendigerweise, weil wir viele Dinge einfach nicht abschätzen können. Wie lange war der Dauer des Herzstillstandes? Wie ist das Ausmaß des Sauerstoffmangels auf das Gehirn? Und dann versuchen wir mit den Angehörigen, immer auch mit der Versicherung, wir nehmen euch ernst, wir verstehen, worum es geht, ja, einen Vertrag zu schließen. Lassen Sie uns erstmal jetzt starten, lassen Sie uns mal schauen, wie das weitergeht. Wir versprechen euch aber, wenn die Zeichen ganz klar sind, dass nämlich jetzt genau das eingetreten ist, was in der Patientenverfügung steht, nämlich schwerer, nicht mehr reversibler Hirnschaden, keine Teilnahme mehr am Leben möglich, dann ist auch der Auftrag für uns ganz klar, den kurativen Ansatz auf Palliation umzuswitchen.
Herr Dr. Fritz, ich stelle jetzt noch eine knifflige Frage, auf die Sie nicht antworten müssen. Ist es auch Ihre Aufgabe, die Motivation der Angehörigen zu hinterfragen? Ich sage mal Thema Erbe, ganz böse.
Herr Mahler, es gibt zahlreiche Situationen und Momente, die wir Ihnen berichten können, die Frau Wernicke und ich, in denen wir tatsächlich uns immer wieder mal die Frage gestellt haben, was sind denn jetzt die unterschiedlichen Motivationen? Das klassische Familienmodell besteht ja häufig gar nicht mehr. Da gibt es eine geschiedene Ehefrau, da gibt es dann die jetzige Ehefrau, da gibt es Kinder aus zwei Ehen. Da gibt es in der Tat dann unterschiedliche Interessen. Das darf uns aber nicht berühren. Unser Fokus ist immer der Patient. Und es geht darum, den Patientenwillen, und wir nennen das dann auch den mutmaßlichen Patientenwillen, wenn wir den Patienten selbst nicht befragen können, umzusetzen und dem gerecht zu werden. Und darum geht's. Wenn wir Zweifel haben, dass der eine Angehörige oder der andere oder wie auch immer oder alle Angehörigen nicht den mutmaßlichen Patientenwillen artikulieren, dann gibt es auch klar rechtlich vorgeschriebene Wege, die man dann einzuhalten hat. Sprich Einsetzung eines Betreuers durch das entsprechende Amtsgericht. Auch wenn der Betreuer dann weitgehende Entscheidungen treffen muss, dann muss das dann nochmal geprüft werden vom zuständigen Amtsrichter und so weiter.
Wichtig ist also, und Sie haben ja Mut dazu gemacht, dass man eine Patientenverfügung, ich sag mal egal, fast egal in welchem Alter, denn man weiß nie, wenn es zutrifft. Wie wichtig ist denn dabei auch, wir haben ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Familienkonstellationen. Ich glaube, Sie sind auch sehr dankbar, wenn es eine Vorsorgevollmacht gibt und da auch ganz klar die Ansprechpersonen benannt sind.
Absolut, absolut. Das ist ganz klar eine enorme Hilfe, wenn der Patient noch in seinen gesunden Tagen sagt, wenn ich nicht mehr selbst meinen Willen äußern kann, dann soll der für mich sprechen. Das ist die Person meines Vertrauens. Mit dem habe ich alles besprochen. Insofern ist diese Vorsorgevollmacht extrem hilfreich.
Gut, dann können wir da auch nur zu ermutigen und auffordern. Klären Sie das doch immer gerne bei Zeiten. Ich habe das mit meiner Frau schon vor langer Zeit gemacht und alle haben uns für bekloppt erklärt und gesagt, wieso, das ist doch noch lange nicht. Man weiß es eben nicht. Gut, dass es Ärzte und Krankenschwestern gibt, die da sehr sensibel drauf reagieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Abend, Dr. Georg Fritz und Katrin Wernicke vom Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg. Und das war's für heute in mehr als Jahr und und Amen mit Günter Mahler. Fragen und Informationen wie immer gerne bei uns auf unserer Homepage. Sie können natürlich auch auf www.immanuel.de auch jede Menge Informationen abgreifen. Und auch wenn Sie mir eine Mail schreiben an maler@paradiso.de, dann verspreche ich Ihnen, dass ich alle Ihre Fragen an Dr. Fritz und Frau Wernicke weiterleiten werde. Tschüss und machen Sie es gut.